das Versorgen von Patienten, das gibt mir einen außerordentlich tiefen Einblick in die sogenannten Needs der Patienten. Und ich kann diese aufnehmen, sondieren und letztendlich in Austausch mit Ingenieuren, mit Entwicklern transportieren.
Bringing Science to Life. Der Podcast der Stabsstelle Forschung, Wissen, Translation, Transfer, FET 2 der Medizinischen Hochschule Hannover. Heute spreche ich mit Dr. Jennifer Ernst. Sie ist Spezialistin im Bereich der Tumorchirurgie und Amputationsmedizin an der MHH. Willkommen zu einer neuen Folge Bringing Science to Life. Ich bin Vera Zellmer und spreche hier mit Lebenswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der MHH, die erklären, wie sie aus ihren Ideen, aus ihrer Forschung erfolgreiche Projekte entwickelt und Unternehmen gegründet haben. Mit Dr. Jennifer Ernst möchte ich mich heute darüber unterhalten, wie sie es geschafft hat, so eine Expertin auf dem Gebiet der innovativen Amputationsmedizin zu werden. Sie hilft Patientinnen und Patienten zum Beispiel mit Prothesen, die sie mit ihren Gedanken steuern können. Es soll darum gehen, was ihr Antrieb, ihre Unterstützung und ihr Ziel sind und wie sie Stein aus ihrem Weg räumt. Wir beginnen mit Dr. Jennifer Ernst in wenigen Worten. Lebenslauf in 3 Stationen.
Faszination für Nerven, Chirurgie und Technologiebegeisterung.
Das Wichtigste im Leben ist?
Zufriedenheit.
Ihr Ziel?
Den Begriff Handicap oder Behinderung nachhaltig zu verändern.
Die größte Stärke?
Dass ich nicht aufgebe.
Das beste Essen gegen Stress?
Kaffee.
Ohne diese Eigenschaften geht's nicht in Ihrem Job.
Stoismus.
Hallo Jenny, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Hallo Vera, vielen Dank. Ich freue mich sehr auf den Podcast.
Du hast mir gesagt, du bist 35 und hilfst jetzt schon Menschen, einerseits ihren Alltag ohne Einschränkungen oder mit möglichst wenig Einschränkungen zu erleben und auch möglichst schmerzfrei zu sein. War das schon immer das, was du machen wolltest, beziehungsweise was begeistert dich daran und was willst du in deinem Leben noch daraus machen oder was soll daraus noch wachsen?
Ja, tatsächlich war das schon immer begonnen von einem Kindheitswunsch. Der Arztkoffer, das war das Lieblingsspielzeug. Und was mich begeistert hat, was mich angetrieben hat, was mich motiviert hat, die direkte Zusammenarbeit mit dem Menschen hat mich sehr begeistert. Dann im weiteren Verlauf über Schulpraktika und dann Spezialisierung zum Beispiel im Biologie-Leistungskurs hat sich sehr schnell auch eine zweite Begeisterung dazu gesellt und das ist die Begeisterung für das Nervensystem. Ich finde Nerven insbesondere außerordentlich interessant. Sie steuern unseren Körper, sie sind ganz komplex aufgebaut, steuern komplexe Bewegungen und komplexe Empfindungen. Und dies in Ergänzung mit meinem jetzigen Beruf als Chirurgin in der Wiederherstellung von Nervenfunktionen, von Funktionen der Gliedmaßen, macht mir das außerordentlich viel Spaß.
Mhm. Welches war für dich persönlich der bisher beste Moment in deinem Job, bevor wir jetzt genauer auf deine Karriere eingehen?
Oh, ich kann mich ehrlicherweise und glücklicherweise an mehrere sehr glückliche Momente erinnern. Das sind zum Beispiel solche Momente, wenn man Patienten, die man im Krankenhaus behandelt hat, zum Beispiel auf der Straße trifft und sie einen anspricht. Man sieht sie dann außerhalb des Krankenhauses, wie sie dann zurück in ihr Leben gekehrt sind und einen anlächeln. Das ist wirklich eins der schönsten Momente. Oder auch wenn sie zu Kontrollen kommen und dann vielleicht ihr kleines Kind mitbringen oder vielleicht Ehemann, Ehefrau und wir einfach sehen, dass sie durch ihr Leben gehen und mit vielleicht einem veränderten Selbstbild und mit auch einem veränderten Bild des Körpers nach einem so komplexen Unfall, aber sie trotzdem oder gerade deswegen wieder den Mut haben zu lächeln. Und wenn wir da aus ärztlicher Seite unterstützen können, neben dem, sage ich jetzt mal ganz allgemein, ja, Behandlungsauftrag, den wir haben, dann ist das eine ganz tolle Möglichkeit. Und ich bedanke mich auch immer sehr für das Vertrauen der Patienten, was sie mir entgegenbringen, weil das klappt nur gut, wenn wir ein Team sind, Arzt und Patient.
Du arbeitest in der innovativen Amputationsmedizin. Bevor wir jetzt über deinen Weg noch sprechen, müssen wir mal fachlich eintauchen, denke ich, in das, womit du dich täglich beschäftigst. Es geht unter anderem um gedankengesteuerte Prothesen und darum, wie Phantom- und Nervenschmerzen mithilfe von Virtual Reality behandelt werden können. Kannst du uns ein paar Worte sagen über dein Fach und zum Beispiel die Projekte Mobilize und Prompt?
Ja, also ich habe ja erzählt, dass mich Nerven ganz außerordentlich interessieren und Nerven sind aber gleichermaßen auch der Grund für Schmerzen, für ganz besondere Art von Schmerzen, die man nennt neuropathische Schmerzen oder auch nach einer Durchtrennung Phantomschmerzen oder sogenannte Deafferierungsschmerzen. Bei einer Amputation kommt es immer auch zu einer Nervenverletzung. Ja, also wir haben einmal nach einer Amputation den Verlust von Funktion, von Motorik, aber auch den Verlust von Sensorik, vom Fühlen. Ja. Prothesen, mechanische Prothesen können schon sehr gut die Mechanik, die Motorik wiederherstellen, Funktion. Aber das Gefühl ist immer noch Gegenstand zahlreicher Forschungsgruppen und da beißen wir uns im Moment noch die Zähne aus. Man weiß aber, dass gerade diese speziell nach Amputations auftretende Schmerzen, wie gesagt, es können Schmerzen auftreten, es müssen nicht alle auftreten. Viele Patienten haben ganz große Angst, wenn sie das Wort Amputation hören, dass sie von dem fürchterlichen Phantomschmerz gequält werden. Aber dies entsteht halt durch die sogenannte sensomotorische Inkongruenz. Das heißt Verlust der Motorik, die man durch Prothetik recht gut ausgleichen kann. Aber das Gefühl fehlt. Und im Moment ist das einzige Gefühl, was man hat, dass wir die Prothese oder die Prothesenfunktion, die Patienten sehen können. Das heißt, diese Sensorik wird im Moment nur über das Visuelle geschlossen.
Ich habe gesehen, dass man mit Spiegeln arbeiten kann.
Genau, und die Spiegeltherapie, die bedient sich diesen Inputs über das Sehen, indem man einen Spiegel zwischen die Beine stellt beim Verlust des Beins oder auch vor dem Brustkorb bei Armamputationen oder auch bei gelähmten Extremitäten, sprich Beinen und Armen, die nicht mehr bewegt werden können. Und somit spielen wir dem Gehirn vor, dass da wieder ein Arm oder ein Bein ist, der sich auch bewegt. Ja, und wir spielen diese Autobahn des Gefühls durch das bloße Sehen. In den letzten Jahren, sagen wir ja Industrie 4.0, wir befinden uns in diesem Zeitalter, geht es ja ganz viel um Big Data Management, Visualisierungsmöglichkeiten und die Virtual Reality Glasses, die eigentlich aus dem Gaming kommen, ja, bieten dafür unsere Patienten eine außerordentliche Möglichkeit, indem man diese Immersion, das Eintauchen in eine Welt, die mit einem Spiegel, der vor einem steht, wirklich ein außerordentliches kompromissloses Einlassen auf diese, ja, auf diese, dass der Arm wieder da ist. Das ist viel schwerer, indem man sitzt und man hat dann doch noch den Spiegel. Man muss sich sehr konzentrieren, dass man den Arm auch tatsächlich als den eigenen Arm wahrnimmt. Und über eine spielerische Darstellung in der virtuellen Realität wird dieses sogenannte Embodiment und die Immersion, primär erstmal die Immersion, das Eintauchen in diese Welt, erleichtert. Das kann man noch untermauern und noch erleichtern durch zum Beispiel Entspannungsmusik, die im Hintergrund läuft. Und deswegen bietet virtuelle Realität für eine Spiegeltherapie 4.0, wenn wir es auch mal so nennen wollen, außerordentliche Möglichkeiten.
Wie schaffst du das alles gleichzeitig? Das heißt, Forschungsprojekte auf der einen Seite und Patienten behandeln. Manchmal geht das wahrscheinlich auch Hand in Hand. Wie managst du das alles in deinem Alltag?
Ich glaube tatsächlich, dass es mir nur möglich ist, weil ich die Möglichkeit habe, über die Patientenbehandlung erstmal überhaupt zu verstehen, was brauchen wir noch? Meine ursprüngliche Tätigkeit, die als Ärztin, das Versorgen von Patienten, das gibt mir einen außerordentlich tiefen Einblick in die sogenannten Needs der Patienten. Und ich kann diese aufnehmen, sondieren und letztendlich in Austausch mit Ingenieuren, mit Entwicklern transportieren. Denn ich bin ganz nah dran an denen, die diese neuen Technologien brauchen, ja, um letztendlich sich gut wieder zu rehabilitieren, wieder zurück ins Leben zu kommen. Die Techniker wiederum, die haben ganz viele Ideen und können mir aufzeichnen, ach, das ist doch ganz einfach. Die brauchen das, na, da können wir doch das einsetzen. Das wiederum weiß ich nicht. Und an dieser Schnittstelle zu arbeiten zwischen medizinischer Versorgung am Patienten, mit dem Patienten und dem Diskurs mit Entwicklern, mit Ingenieuren, mit Neurobiologen. Das ist auch ein Trend, der sich immer mehr entwickelt, dass man multiprofessionell und interdisziplinär arbeitet. Weil das Wissen wird so breit und ist dann in einem einzelnen Fach sehr spezifisch. Aber zusammen wissen wir alle gemeinsam ganz viel.
Kannst du dir denn auch vorstellen, auszugründen, um das Wissen nicht an der Uni zu behalten, sondern zum Patienten zu bringen? Oder reicht dafür die Kooperation schon?
Ja, zunächst einmal haben wir hier in einem universitären Rahmen natürlich die Möglichkeit, in Kooperation mit Unternehmen oder aber auch erstmal ganz grundlagenwissenschaftlich zu schauen, wie funktionieren einige Mechanismen. Denn der Austausch mit den Unternehmen ist dann zum Beispiel über solche Projekte, die vom Bundesministerium für Forschung und Bildung gefördert sind. Das ist ja ein ganz klassisches Projektrahmen, wo man ganz bewusst mit Industrie schon zusammenarbeitet, um zu schauen, ob gewisse Ansätze, Technologieansätze, Behandlungsansätze, Diagnostikansätze machbar sind. Das nennt man Proof-of-Concept-Studien. Ja, da ist es genau das gewollt, die enge Verzahnung von Anwendern, von Medizinern, ja, oder anderen Grundlagenwissenschaftlern oder Versorgern mit Industrie. Und das aber in einem ganz, ganz, ganz frühen Level. Es sind alles Demonstratoren und Prototypen, die man letztendlich dann in auch einem Schutzraum mit dem Patienten erprobt und schaut, ob es gegebenenfalls Möglichkeiten sind mit einem gewissen Effekt. Aber na klar, ja, wenn dieses Projekt erfolgreich läuft, und da gibt es auch einige Beispiele, zum Beispiel eine moderne Orthese, die insbesondere dafür designt wurde, um rückenbelastende Arbeiten, zum Beispiel am Fließband in Industrieberufen zu entlasten, die tatsächlich dann auch in einer Ausgründung gemündet haben. Und ich könnte mir das auch vorstellen, um somit den Zeitraum von Entwicklung bis Patientenanwendung kürzer zu gestalten, indem man vielleicht tatsächlich die Arme hochkrempelt und sagt, ich gehe in die Gründung, weil ich möchte, dass dieses Produkt tatsächlich schneller in die Patientenversorgung überführt wird. Das ist tatsächlich ein Nadelöhr, dieser Zeitraum von Entwicklung bis zur Anwendung. Und unter geltenden neuen Regulatorien, die neue MDR, die neue Medizinprodukteverordnung, vielleicht noch etwas schwieriger geworden sind, aber ohne Grund ist das ja auch nicht, weil Sicherheit des Patienten steht an erster Stelle. Und da wird sich, denke ich, ganz viel in nächster Zeit noch tun.
Welche Rahmenbedingungen bräuchte es denn, um diesen Schritt für dich noch interessanter zu machen?
Tatsächlich wahrscheinlich noch mehr Wissenstransfer. Also dass man noch, also sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt nur mal für die Berufsgruppe der Mediziner, der ausgründet, der muss ja nicht nur Technologie Wissen haben, sondern auch tatsächlich Gründerwissen, spricht, muss so ein kleiner Business Manager sein, ja. Und dann muss er aber auch noch juristische Fähigkeiten besitzen, weil in diesem Fall, wenn wir Medizinprodukte entwickeln oder diese vorantreiben würden, spielen solche regulatorischen Prozesse eine sehr große Rolle. Das heißt, wir müssen uns noch breiter aufstellen und wir brauchen natürlich auch Institutionen, die letztendlich diesen Technologie- und Wissenstransfer koordinieren und dort mit unterstützen können. Ja, weil es ist auch immer ein sehr, sehr schnelllebiger Prozess. Ja, das heißt, dann sind neue Dinge notwendig und neue Regulatorien gelten. Und da muss man eigentlich immer am Puls der Zeit sein und braucht gute Berater, gute Ansprechpartner, die einem unterstützen können in einem solchen Weg, aber auch Motivation und Zähheit.
Zu den Eigenschaften, genau, da wollen wir nämlich auch gleich kommen. Aber bleiben wir nochmal bei den Rahmenbedingungen. Was sollte denn eine Universität vielleicht auch machen, damit Ausgründungen erfolgreich sein können und damit eben die Forschung bestmöglich und schnellstmöglich, wie du ja sagst, zum Patienten kommt?
Ich denke, dass wirklich die Möglichkeit, was man jetzt auch sieht hier an der MAH oder auch an anderen Universitäten, dass es spezielle Fachbereiche, Institutionen gibt, die schon in der Erwachsenen-Idee, dass man etwas entwickeln kann, von Anfang an begleitend mit an der Seite stehen, die aufzeichnen, wo sind die Bottlenecks, ja, was sind aber auch die Wege.
An der MHH ist die Stabstelle Forschung, Wissen, Translation, Transfer, FET2, genau dafür da. Expertinnen und Experten sprechen mit euch über eure Ideen und Visionen. Sie unterstützen euch bei der Karriereplanung, stellen ein breites Qualifizierungsangebot für euch bereit und finden individuell für euch das richtige Förderformat. Sie zeigen Unternehmen und Investoren Möglichkeiten auf, beraten Gründerinnen und Gründer und vernetzen euch.
Das ist ganz wichtig, dass man weiß, man hat eine Anlaufstelle, wo man sich zunächst erstmal mit der Idee hinwenden kann, die beides aufzeigen, Möglichkeiten, aber auch Grenzen, die vernetzen mit entsprechenden spezialisierten Ansprechpartnern, mit denen man gemeinsam dann entwickeln kann, um so alle Ressourcen am Standort zu bündeln, um letztendlich tatsächlich so eine Idee innerhalb der Universität reifen zu lassen und möglicherweise in den Markt zu bringen.
Und welche Eigenschaften und Kompetenzen oder Stärken braucht jemand deiner Meinung nach, um sowas zu schaffen, um erfolgreich zu sein in der Medizin, um so weit zu kommen wie du?
Ja, also ich denke, dass ganz wichtig ist die Neugierde, die stete Neugierde, ja, dass man neben einem Plan, den man hat, eine Vision entwickelt und die Vision einen jeden Morgen antreibt, das zu machen, ja, und weiterzumachen. Und wie gesagt, sich immer den schmalen Grat zwischen Möglichkeiten und Grenzen, ja, dass man immer, wenn es eine Möglichkeit nicht möglich ist, weil man an Grenzen gerät, dass man nie müde wird, nach neuen Wegen zu sehen und so auch zu suchen.
Welches waren denn vielleicht Situationen, die dich vorangebracht haben in deinem bisherigen Werdegang? Und wo gab es Punkte, an denen du hart kämpfen musstest? Und was treibt dich in solchen Situationen an?
Ja, das geht eigentlich nahezu einher, weil ich komme aus einer sehr, sehr, sehr pragmatischen Region, die bin ich aufgewachsen, die sehr handwerkerlastig ist. Und
da
gibt es aus dem Eichsfeld, das ist in Südniedersachsen. Mhm. Und da ist die Dichte an Handwerkern extrem hoch und da heißt es eigentlich immer nicht mäkeln, sondern machen. Und Pragma statt Dogma, ja, also dass man wirklich, manchmal sind es ja die kleinen Dinge und das ist auch, ne, eben wenn etwas sagt, nee, das klingt theoretisch gut, aber hier ist das noch nie gegangen. Das sind einfach für mich Antworten, die nicht akzeptabel sind, ja. Weil nur weil etwas scheinbar schon immer so war, heißt das nicht, dass es auch so bleiben muss. Und müssen wir uns, alle die, die etwas verändern wollen, müssen dann selbstständig und mit eigenem personellen Einsatz vielleicht noch mal einmal mehr Arbeitseinsatz zeigen, Ideenreichtum und Motivation, um bestehende Strukturen zu ändern.
Und hast du denn vielleicht ein Beispiel?
Na, zum Beispiel bei Patienten ist es tatsächlich so, in der Hilfsmittelversorgung, die Hilfsmittel sind auch tatsächlich sehr hochpreisig und da sind natürlich die Kostenträger auch angegangen mit den Ressourcen, die wir haben, möglichst gut zu prüfen, ob dieses Hilfsmittel, was dann auch, die liegen tatsächlich häufig in fünfstelligen Preisklassen, dass diese dann auch wirklich von denen zugutekommen, die es auch nutzen. Und da haben viele Patienten häufig mit Ablehnungen wirklich Problematiken, wo sie es benötigen. Und man konnte auch zeigen, wir haben eine Videodokumentation, dass ein Funktionszugewinn und ein Benefit für den Patienten besteht. Und da ist es tatsächlich so, dass man einfach manchmal zum Hörer greifen muss, um mit dem Sachbearbeiter vom Kostenträger zu sprechen, den das aufzeigt, den vielleicht auch mal einlädt. Weil im Prinzip sind wir, alle Menschen haben eine primär eigentlich gute Ausrichtung und wollen helfen, wollen unterstützen. Und manchmal muss man einfach die Perspektive des Gegenübers manchmal umlenken, sodass sie den Sachverhalt oder den Kasus aus einer anderen Perspektive sehen.
Verstehe. Du arbeitest sozusagen in einer Mensch-Maschine-Schnittstelle. Dabei bist du als Chirurgin die Expertin für die Seite des Menschen. Und das heißt, es ist viel Zusammenarbeit nötig mit Ingenieuren, mit Technikern, mit Therapeuten. Welche Rolle spielen dabei also Kooperationen, um das nochmal auf den Punkt zu bringen? Welche Rolle spielen Netzwerke? Und ich denke dabei jetzt zum Beispiel auch an das Orthopädietechnikunternehmen Otto Bock, was ja, glaube ich, aus deiner Heimat sogar kommt.
Genau. Ja, also das ist, wenn man in dieser sogenannten Wertschöpfungskette von der Idee bis zum Produkt sind natürlich Industriepartner, die es letztendlich, diese Idee auch umsetzen und dem Patienten verfügbar machen mit all den kleinschrittigen Wegen, die auf diesem Weg notwendig sind, ganz wichtig. Und das trifft natürlich einmal für die Hilfsmittelindustrie zu, ja, aber es trifft natürlich auch zu für andere Bereiche. Also, dass diese enge und frühzeitige Verzahnung mit der Industrie, ja, gerade wenn es um Ausgründungen geht, ja, die können ja auch ihre Expertise zur Verfügung stellen, weil sie haben ja sozusagen diesen hochregulierten Weg eine Idee letztendlich in die Anwendung zu bringen, schon durchlaufen, ja. Man kann Mentoring sozusagen für junge Gründer darüber generieren, ja. Und für uns hier, und das ist zum Beispiel auch besonders attraktiv an Hannover, wir haben einmal wirklich eine renommierte medizinische Hochschule in der medizinischen Versorgung mit auch wirklich Erfolgsgeschichten, die Idee ist entstanden und es wurde ausgegründet und es sind Produkte sozusagen insbesondere in einer Implantologie letztendlich in den Markt gegangen. Und ich glaube auch, dass das hier ganz besonders attraktiv und vielleicht niederschwelliger möglich ist, weil wir die Ingenieursmutteruniversität haben, ne? Also mit der LU haben wir tatsächlich hier schon lokal und ganz eng verzahnt in der Medizinprodukteentwicklung zwei Player, die vor Ort sind und dann natürlich all Industriepartner um uns herum. Ja.
Wie bekomme ich, wenn wir gerade dabei sind, den Kontakt zu solchen Partnern?
Ja, es gibt natürlich immer die entsprechenden Fachkongresse, wo man letztendlich die Unternehmen ansprechen kann und dann zumindest erstmal eine Kontaktperson. Aber ich denke, das kann man jetzt kein Geheimrezept sozusagen initiieren, sondern einfach sich selbst sichtbar machen mit Ideen, den Mut nicht verlieren, einen Weg zu einem Ansprechpartner suchen. Und wenn dieser Weg nicht klappt, dann vielleicht über weitere Wege, ne? Aber das stimmt. Ich denke, dass wir den Austausch in diesem Dreieck in Entwicklung, also in Wissenschaft, in Forschung bis zur Translation in Industrie noch sehr viel niederschwelliger gestalten müssten. Wie zum Beispiel, dass ja auch die Idee von Inkubatoren und Acceleratoren ist, dass man dort Teams, die eine Idee haben, unterstützen mit Rahmenbedingungen, mit Expertise, mit Vernetzungsveranstaltungen. Und da spielen solche Formate eine große Rolle.
Inwiefern, glaubst du, spielt das Geschlecht auch eine Rolle bei dem Erfolg, den du vielleicht hast, also auf deinem Feld und auch beim Gründen?
Ja, die Statistik zeigt bisher noch kein 50-50-Ergebnis. Ich habe jetzt neulich gelesen, dass der Anteil an Gründerinnen in Deutschland 16% sind. In Hannover ist er mittlerweile 20%. Das ist ja schon mal eine ganz positive Entwicklung. Ja, woran mag das liegen? Haben wir immer noch keine Chancengleichheit? Sind strukturelle Rahmenbedingungen noch nicht gegeben? Das ist eine komplexe Frage. Ja, ist auf jeden Fall etwas, was man adressieren sollte, sichtbar machen sollte. Zum Beispiel, weiß ich hier von Hannover Impuls, das war eine der ersten Veranstaltungen, wo ich teilgenommen war, als ich hier in Hannover nach Hannover umgezogen war, gab es den Women's Health Day und dann ähnlich wie in dem Format im Fernsehen Höhle der oder des Löwen, wurde für Frauengesundheit, konnte man dort entwickelte Apps vorstellen. Es waren 5 Gründerteams, die letztendlich dann gepitcht haben, um Kapital für die Weiterentwicklung ihrer App zu bekommen. Und das war Women Health Day, ging Themen für die Frauengesundheit, zum Beispiel eine Hebammen-App war dort, ne, weil das scheinbar Nadelöhr ist. Ja. Und das waren auch überwiegend Frauen dann natürlich, also Frauen, die Themen für Frauen. Aber so muss das natürlich immer nicht sein. Ja. Ich glaube, wir müssen einfach aufbrechen, dass wir Frauen in vielen Gruppen die Minderheit sind. Ja, ich finde das beste Beispiel immer Barack Obama. Barack Obama, auch jeder hat von ihm erwartet, dass er ein schwarzer Präsident ist und viele sahen sich enttäuscht, weil er sich nicht explizit um Themen von schwarzen Mitbürgern gekümmert hat. Aber das war gar nicht seine Intention, sondern er wollte ein Präsident für alle Amerikaner sein. Und ich glaube, das kann man etwas übertragen auf die Rolle von Frauen als Gründerinnen in Führungspositionen etc., dass oft die Erwartungshaltung an eine Frau, weil sie dann halt häufig vielleicht noch die eine oder eine von wenigen Frauen ist, dass sie sich ganz besonders um Frauenthemen widmet. Ja? Aber primär geht es ja darum, dass sie eine Frau ist, weil sie 50% der Bevölkerung darstellt. Und wenn Frauen mehr werden, auch in solchen Schlüsselpositionen, dann wird das als ganz normal angesehen. Das ist immer, wie unsere Gesellschaft sich gegenüber Minderheiten verhält. Ja? Und da müssen wir einfach dafür sorgen, dass Minderheiten nur noch eine Rarität sind.
Ja. Was würdest du dir wünschen, was erhoffst du dir? Sowohl fachlich als auch vielleicht für dich selber?
Ja, diese Bewegung, die in der Entwicklung von Prothesen oder auch von Orthesen, das sind beim noch vorhandenen Gliedmaßen, Funktionen sozusagen wieder in die gelähmte Extremität zu bringen, beschreibt der Begriff Bionik letztendlich den Zusammenfluss von Biologie und Technik. Und seit kürzerer Zeit werden erst Chirurgen zum Beispiel auch ganz aktiv mit involviert, nämlich indem wir die Biologie des Menschen so verändern können, dass er bestmöglich mit der verfügbaren Technik kommunizieren kann. Und gerade in diesem Bereich wünsche ich mir noch sehr viel mehr Themen und Möglichkeiten, die wir entdecken und möglich machen. Denn die Technik ist oft schon an sehr großen Technologiegrad, aber die Kommunikation zu dem Menschen und ermöglicht erst, dass wir tatsächlich diese ganzen Funktionen auch nutzen können. Und das losgelöst von der rein medizinischen Versorgung dieser Patienten, weil diese Patienten sind ja irgendwann, möchten sie sich auch nicht mehr als Patienten fühlen, sondern sie sind Menschen unserer Gesellschaft. Und Behinderung, die Amputation beschreibt vielleicht erstmal einen medizinischen Akt, ja, den Gliedmaßenverlust. Aber Behinderung, das ist etwas, was formiert und gefüllt wird und gelebt wird von der ganzen Gesellschaft. Und da ist es an uns allen, die Sicht oder die Wahrnehmung und das Füllen des Wortes Behinderung mitzugestalten. Und hier bei uns im Lab, wo ihr gerade sitzt, hängt ja auch ein Cover der arabischen Vogue, wo die Zainab als Botschafterin für amputierte Frauen ganz offen mit ihrer Amputation umgeht und zum Beispiel ihre Prothese zeigt, ohne dass sie eine Silikonverkleidung, also eine kosmetische Hülle drüber hat, was dort für ganz viel Aufruhr sorgte, weil sie und auch viele andere Amputierte möchten, dass sich die Sichtweise auf sie ändert und nicht mehr als der versehrte Mensch, sondern als Mensch, der durchaus vollständig ist. Und sie, ihre Message, ihre Mean Message und die Key Message in diesem Interview ist halt, the more people see my amputation, the more people will stop seeing it. Und deswegen heißt der Schwerpunkt, auf den ich außerordentlich stolz bin und auch dankbar, dass ich das hier gestalten kann, innovative Amputationsmedizin, weil es nicht nur ein chirurgischer Akt ist, sondern es ist letztendlich umfasst es alle Bereiche der Medizin, inklusive unsere Aufgabe als Mediziner für diese Patienten in der Gesellschaft.
Und wirst du deine Ausgründung irgendwann in Angriff nehmen?
Ja, das ist vielleicht gar nicht so unfern.
kannst du da schon was Genaueres zu sagen?
Nee, das ist noch, wir hoffen, dass wir hier einen tollen Inkubator in Hannover bekommen, wo dann die erwähnten Rahmenbedingungen da sind. Ideen gibt es auf jeden Fall viele, die wir dort gerne realisieren würden.
Ja, schön. Was würdest du denn vielleicht auch, das ist jetzt die letzte Frage, anhand dessen, was du da gerade erlebst, allen jungen Forscherinnen und Forschern, die Ideen haben, raten und auf den Weg geben wollen?
Mut und stoisch die Ziele versorgen. Und wenn man fällt, aufstehen, weitergehen, weitermachen.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns und danke für die ganzen Tipps.
Vielen Dank, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Fassen wir mal zusammen. Um den Zeitraum von Entwicklung bis Patientenanwendung zu verkürzen, ist die Gründung eine Möglichkeit. Denn das ist ein Nadelöhr, sagt Dr. Jennifer Ernst. Man sollte Motivation und Zähheit mitbringen. Neugierde ist wichtig. Neben dem Plan sollte man eine Vision entwickeln, die einen antreibt, hat sie gesagt. Und nie müde sein und an Grenzen neue Wege suchen. Ja, mit euren Ideen seid ihr in der Stabstelle FET2 richtig. Fragt nach, holt euch Tipps. Genau so fängt es nämlich an. Traut euch. Der erste Schritt ist der wichtigste.
Ein Podcast der FET2 der Medizinischen Hochschule Hannover. Redaktion Vera Zähmer, Produktion Nick Reinecke. Konzept Vera Zähmer und Stefanie Wolters.